Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich gleich zwei spannende Menschen zu Gast. Zum einen Björn Wiese, er ist Bäcker in dritter Generation in Britz bei Eberswalde. Und zum anderen Hubert Wickering, er ist Umweltwissenschaftler und ursprünglich Geologe, hat lange Jahre als Professor für Geoökologie an der Uni Potsdam gelehrt. Warum sind diese beiden ja scheinbar sehr unterschiedlichen Professionen heute in einer Folge? Ganz einfach, die beiden haben ein Kinderbuch herausgebracht, schon vor einigen Monaten. Und dieses Kinderbuch nehme ich zum Anlass, mit den beiden heute über die Bäckerei, über Landwirtschaft, über Klimawandel, über Transformationen auf dem Land zu sprechen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, moin.
Ja, hallo.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja Ende 25 zu einer Buchpremiere gesehen. Deshalb ist auch diese Folge jetzt hier entstanden. Und zwar ein Buch über das Brotbacken, über die Bäckerei, auch über die Landwirtschaft, eigentlich über alles, was irgendwie mit der Wertschöpfungskette zu tun hat. Und es ist erstmal ungewöhnlich, dass ein Bäcker mit einem Wissenschaftler, der durchaus rumgekommen ist in der Welt und auch viele, viele Jahre in leitender Funktion an Instituten, an Universitäten, in Sachverständigenräten gearbeitet hat, dass die beiden zusammenfinden und ein Buch schreiben. Wie ist das denn dazu gekommen? Woher kennt ihr euch?
Ja, es ist so, wenn man als Wissenschaftler irgendwo plötzlich spürt, Mensch, man kann in den wissenschaftlichen Journalen im wissenschaftlichen Kontext mit seiner Thematik durchaus umgehen und auch Leute erreichen, aber irgendwie darüber hinaus quasi Leute auf der Straße bezüglich seiner Themen anzusprechen, das klappt irgendwie nicht, dann wird man rührig und irgendwie war da plötzlich so diese Idee, wissenschaftliche Kontexte auch mal anders darzustellen. Und bezogen auf landwirtschaftliche Produktion und in die Wertschöpfungskette hineingehen, lag es dann eben nahe, mit dem Bäcker vor Ort Kontakt aufzunehmen. Abgesehen davon, dass wir uns hier und da sowieso über den Weg gelaufen waren, bin ich irgendwann an Björn herangetreten und habe gesagt, Mensch, ich hätte mal Lust, so ein Buch zu machen, irgendwie anders das Buch zu machen, sowohl als Sachbuch ganz normal die Leute anzusprechen, aber durchaus auch mit der Intention, das als ja, Kinderbuch für Erwachsene zu machen, auch die Kinder dort mitzunehmen. Und Björn wurde einfach hellhörig und zu meiner Überraschung sprang er direkt an und lud mich dann zudem noch ein, in seiner Bäckerei ein Praktikum zu machen. Und das war so der Moment, wo der Funke übersprang und wir uns dann zusammengesetzt haben.
Ja, ich würde da gerne ergänzen. Natürlich kannte ich Hubert so aus dem Umfeld auch als Kunde schon ein paar Jahre. Und dann irgendwann so vor 3-4 Jahren, Hubert, sind wir uns öfter begegnet oder Hubert hat mich angesprochen. Ich glaube, das fing mit der Corona-Situation an. Da hattest du irgendwie ein bisschen Zeit. Und dann haben wir auch verschiedene Formate gemacht. Ging immer um Wertschöpfungsketten. Und in mir war natürlich schon mal so der Punkt, also manchmal haben mich Leute angesprochen, Mensch, ob es ein Buch gibt oder so, werde ich öfter auch mal so angeschrieben per Mail, ob man denn irgendwie Rezepte zum Nachbacken haben kann. Und das finde ich eigentlich auch ein bisschen schwierig, weil zum einen gibt es unwahrscheinlich viele Brotbackbücher und jetzt nur irgendwie so ein Brot machen, so ein Buch zu machen und sagen, okay, die besten meiner Rezepte, ich meine, das ist jetzt eigentlich auch alles sehr nah beieinander, aber so eine Sache da ausbilden mir am Herzen liegt und auch gerade das Handwerk an die nächste Generation ranzubringen, fand ich das einen guten Anlass, zu sagen, okay, lass uns das zusammen angehen. Nun bin ich auch Bäckermeister und kein Autor und mir fällt es halt dann auch nicht so leicht, das alles so in Worte zu fassen und da war das eine gute Kombination mit Hubert.
Ja, Hubert, du hattest gerade nochmal angesetzt, wolltest du noch was ergänzen?
Ja, ist eben was Björn sagte, in Worte fassen. Und das Reizvolle ist dann für Wissenschaftler, die natürlich irgendwo ständig das Wort suchen und viel schreiben und auch gerne ausgiebig Dinge ausarbeiten, sich dann zu reduzieren und zu sagen, was ist denn wesentlich? Und dann nochmal hinzugehen und zu sagen, man kann durch Illustration unter Umständen auch noch ganz viel sagen und das ergänzen und das mit frechen Illustrationen zu kombinieren, war dann nicht nur eine Herausforderung, sondern das hatte einen unheimlichen Reiz, mit diesen Sachen zu spielen. Also den Bäcker dort zu haben, den ständig fassbar zu haben, seine Geschichte zu erfahren. Wir haben in unterschiedlichsten Situationen zusammengesessen, haben uns ausgetauscht und dann irgendwann gesagt, Mensch, wen nehmen wir als Illustratorin dazu? Und dann trat Sophia Schrade mit ins Boot, kam mit ins Boot und das war einfach dieser Prozess, der war auch wirklich nicht nur spannend, sondern das hat einfach Spaß gemacht.
Das Buch schreibt ja ein bisschen die Geschichte von Björns Familie nach. Auch wenn das nicht so explizit dasteht, aber spätestens bei der Buchpremiere wurde das verraten und es ist ja kein Zufall, dass der Bäcker, der da erzählt, auch Ähnlichkeiten zumindest hat mit Björn und bestimmten Familienmitgliedern, die da auch noch vorkommen. War das von Anfang an die Idee, die Familiengeschichte von Björn nachzuzeichnen oder habt ihr auch andere Ideen gehabt, die ihr dann verworfen habt, wie so ein Buch aussehen kann?
Also das war keineswegs von Anfang an die Idee. Es war eigentlich mehr sachlich nüchtern, wie wir dort reingegangen sind. Es war zunächst einfach das Sammeln von Fakten und immer wieder die Überlegung, wie weit vor der Klammer des Brotbackens beginnen wir eigentlich beim Landwirt auf dem Feld mit all den Problemen, die dort sind, bei Fragestellungen, was das Müllereiwesen angeht und welche Rolle spielen Mühlen dort. Und dann ergab es sich aus den Gesprächen mit Björn mehr und mehr, dass es irgendwie ja ständig diese Herausforderung gab, diese Dinge irgendwie zu bewältigen, dass er dort ständig mit zu tun hat und erzählte dann auch, wie das bei seinem Vater, wie das bei seinem Großvater nun mal war, dass sich Situationen verändern, dass die Herausforderungen sich verändern, aber doch irgendwie gleich bleiben. Und diese Geschichte der Familie Wiese, die schlich so ganz langsam in die Geschichte rein und dieses Anekdotische, was da mit reinkam, war einfach so reizvoll, dass wir es nicht draußen vorlassen konnten.
Das Buch beginnt ja mit einem Besuch auf dem Acker von Bauer Heinrich. Heinrich ist, ich glaube, der Großvater von dir, Björn. Inzwischen hast du ja auch wieder direkten Bezug zu diesem Acker, auf dem deine Vorfahren auch schon das Getreide angebaut haben. Wie sieht denn die reale Geschichte hinter der Buchgeschichte aus? Also vielleicht kannst du mal so einen kurzen Abriss geben vom Beginn deiner Bäckerfamiliengeschichte bis ins Heute und vielleicht auch, was hat sich dann tatsächlich über die Jahrzehnte geändert?
Ja, also das ist ja so, dass ich sozusagen meine beiden Großväter kommen ja in dem Buch vor. Der eine hieß Herbert, das ist der Bäckermeister und der andere war Heinrich, der Bauer. Und die waren halt immer da, aber ich habe das sozusagen über die letzten Jahre dann immer mehr gemerkt, dass ich da irgendwie so ein Bedürfnis hatte, die Sachen zusammenzufügen. Natürlich war ich immer näher dran an dieser Bäckergeschichte, weil man da halt groß geworden ist. Und eigentlich dieser Hof meines anderen Großvaters Heinrich, der wurde schon 1981 verkauft. Ich war da 9 Jahre alt, habe da als Kind eigentlich immer nicht so eine riesigen tollen Erinnerung. Das war immer weit weg draußen, das war kalt, so wie jetzt im Winter da, so viel Schnee, da kann ich mich so dran erinnern. War da eigentlich nie so gerne, muss ich sagen. Aber sozusagen, der starb dann schon irgendwann 1985. Und dann gehörte das meinem Onkel sozusagen die Fläche. Und ich hatte da nie einen Bezug dazu. Und irgendwann so, vielleicht vor, ja, als ich mich das erste Mal mit Rohstoffen auseinandergesetzt habe und in die Bio-Bäckerei so reingekommen bin, weil früher der normale Bäcker hat sich vor 20, 30 Jahren wenig mit dem Rohstoff auseinandersetzt, woher der kommt. Und dann kam das so in mir hoch und sagte, eigentlich haben wir das ja in der Familie. Und dann habe ich meinem Onkel so ein bisschen Ohren gelegen und sage, Mensch, Gerhard, können wir da nicht irgendwie das hinbekommen, dass da irgendwie Getreide angebaut wird, was ich denn in der Bäckerei verbacke? Weil dann würde ich beide Sachen wieder zusammenfügen. Und das hat eine Weile gedauert, meinen Onkel zu überreden. Dann haben wir irgendwann, habe ich dann einen Landwirt gefunden, der die Fläche pachten wollte. Ein Biolandwirt, der so, ja, 15 Kilometer weiter ist. Und ja, dann haben wir das hinbekommen, der meinem Onkel viel überreden und machen. Und dann hat er die Fläche gepachtet. Und da merkte ich auch zum Beispiel, wie meinem Onkel, so, der hat ja nun auch selber als Bauer ja nicht mehr gearbeitet. Der war eher so in der Buchhaltung, Revisor und so in der Theorie in der Landwirtschaft tätig. so im LBG-Wesen. War eigentlich auch nie so der praktische Landwirt wie mein Großvater. Aber das weckte so in ihm ganz viele Sachen. Also da haben wir uns viel drüber unterhalten und wie das so war. Und der hat dann manchmal so Tipps gegeben, noch aus dem anderen Bauern, wo ich immer gedacht hatte, Mensch, ach, komm, hör auf mit deinen alten Geschichten. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die stimmen. Zum Beispiel das Wort Frostgare, habe ich so eine Erinnerung. Im Winter, dass sozusagen der Acker sozusagen einmal durchfrieren muss und sozusagen diese Lehmkuppen dann zerbrechen, dass dann nächstes Jahr da das Getreide gut wächst und so eine Sachen. Und das stimmte wirklich alles. Also der kramte auf immer so alte Sachen vor. Und das war für mich einfach auch so ein, ja, so ein schöner Prozess zu sehen, wie das sich so irgendwie zusammengefügt hat. Und irgendwann haben wir dann auch geschafft, dass dann nach Bio-Umstellung der erste Roggen da geerntet wurde. Und ich habe das dann organisiert, die Wertschöpfungskette bis zu mir in die Bäckerei. Das war nicht einfach. Und dieses Jahr ist das zweite Mal Roggen von der Fläche gekommen. Den haben wir jetzt in der Verarbeitung. Und dadurch hatte ich einfach unwahrscheinlich wieder Bezug zur Landwirtschaft, den ich früher nie hatte. Und das fügte sich zusammen. Deshalb war diese Schicht im Hintergrund eigentlich schon da. Und ich finde es halt gut, dass es jetzt sozusagen in dem Buch einfach auch nochmal verarbeitet wird. Hm.
Hast du denn den Eindruck, dass dich dieses Zurück zum Acker auch in deinem handwerklichen Denken verändert hat? Hat sich irgendwas an deiner Art zu arbeiten in der Backstube verändert oder an deinem, wie sagt man so schön, Mindset in der Backstube? Oder ist es einfach nur nice to have, also nett, dass jetzt das Getreide vom Acker kommt, den du auch kennst?
Also es ist natürlich auch, viele Bäcker, sag mal, fahren ja jetzt so die Schiene, dass sie sagen, ja, machen so ein Schild hin und arbeiten mit dem Landwirt zusammen. Aber man ist schon näher, noch näher dran. Zum einen ist es so, dass man sich dann mit dem Thema befasst. Ich versehe auch zu, dass ich jedes Jahr zur Ernte rausfahre, hole mir dann so einen Eimer voll frische, droschenen Roggen und vermahle den dann und backtet denn. Oder man fiebert jetzt inzwischen ja mit, wie ist die Ernte? Dieses Jahr hatten wir ja so eine Regenphase im Sommer, da hat man echt Probleme, das trocken runterzubekommen da, dass im Endeffekt die Fallzahl nicht so niedrig ist. Also man ist ja unwahrscheinlich nah dran an den Themen, die wir nachher beim Backen haben. Und das ist schon toll. Und das ist auch gerade für die Ausbildung wichtig und hat für mich einfach auch nochmal unwahrscheinlich viel Wissenszuwachs gebracht. Oder man hat es einfach mal im Praktischen, was man sonst alles so im Lehrbuch hat. Und man hat einfach einen ganz anderen Bezug zu den Sachen, die man verarbeitet. Das muss man schon sagen. Hm.
Wobei ich sehe, Björn Lutz, dass das im Moment auch etwas mit den Bauern, mit den Landwirten macht. Nicht mit allen, aber diese Situation, dass wir andere Wetterbedingungen haben, dass wir gegebenenfalls klimatische Veränderungen mit einbeziehen müssen, machen den Landwirt nachdenklich. Und bei der Produktion geht es plötzlich nicht mehr nur darum, Erträge zu steigern, sondern die Frage nach der Qualität des Getreides zu stellen. Und da ist plötzlich eine neue Kommunikation zwischen Landwirt und der abnehmenden Seite, in diesem Fall der Bäcker, gegeben. Und dieses sich auseinandersetzen, was Björn gerade sagte, mit Eiweißgehalten, mit Fallzahlen, dass einfach die Voraussetzung, das Getreide, was der Landwirt anbaut, auch wirklich dann für den Bäcker nutzbar zu machen, das führt irgendwie zu einem neuen Interagieren.
Mhm. Ja, die Landwirtschaft hat sich ja nicht nur zu DDR-Zeiten, sondern auch danach bundesweit stark verändert. Ich würde mal sagen, nicht unbedingt immer zum Guten. Das, was Björn jetzt angeregt hat, ist ja so eine Art Rücktransformation hin zu einer Arbeitsweise auf dem Acker, die früher vielleicht gängiger war, sicherlich auch kombiniert mit neuem Wissen, das es früher nicht gab, aber so ähnlich sehe ich das ja auch in manchen Bäckereien und das hat vielleicht auch Björn letzten Endes mit durchgemacht. Ich vermute mal, du hast vor 20 Jahren auch anders gebacken, als du es heute machst. Ist denn diese Rücktransformation generell, kann man das so pauschal sagen, generell was Gutes oder gibt es da durchaus auch Tücken, entweder aus Umweltsicht oder aus fachlicher Sicht?
Also natürlich gibt's auch Tücken dabei. Also ich sag mal, ich bin auch kein Freund davon, der sowas irgendwie romantisiert, die ganze Geschichte. Man muss sich da schon auch mit den aktuellen Gegebenheiten auseinandersetzen. Man ist natürlich, wenn man den Bauer kennt, wenn man den Boden da noch kennt, natürlich sehr nah dran. Wir backen natürlich jetzt wirklich mit sehr pures, also wir haben ja immer mit Mehl, Wasser, Salz gebacken, Sauerteig. Früher hat man immer so bei den Broten viel nochmal ein bisschen Angsthefe, nenne ich es immer, noch drin gehabt. Das hat man inzwischen raus. Man lernt wirklich mehr mit dem puren Rohstoff, hat man einfach gelernt zu arbeiten. Das ist ja eigentlich so ein bisschen gekommen, so Mitte der 90er, Ende der 90er fing das an mit der Slow-Food-Bewegung, da fing das ja an. Inzwischen gibt es in Deutschland also viele Bäckereien, die sich da auch auf den Weg gemacht haben. Ihr habt ja auch viele, die du ja auch hier oft im Podcast hast, so Quereinsteiger, die da ganz anders an das Thema rangehen. Die Transformation bei den Bäckern selber ist ja nicht so einfach. Ich glaube, es gibt auch ein paar, die das auch gemacht haben und ein paar, die das halt wirklich vielleicht bloß als Marketing und so nutzen. Und das hat halt auch Herausforderungen. Zum einen muss man natürlich, auch dann merkt man, dass man sein Sortiment straffen muss. Man kann ja nicht mehr so die Allerweltsbäckerei sein. Man muss da schon sich drauf einlassen und man muss auch vor allem die Kundschaft mitnehmen können oder auch, das muss einem gelingen. Also unsere Bäckerei hat ja mit dem, was vor, ja, wir machen es jetzt seit 1998, was sind das jetzt, 27 Jahre, eigentlich auch nicht mehr so viel zu tun, muss man jetzt ehrlich sagen. Also wenn man jetzt eine Zeitmaschine hätte, ich glaube, man wäre erstaunt, wie sich das gewandelt hat.
Und in der Landwirtschaft, Hubert, wie sieht es da aus? Ist es immer von Vorteil, sich auf die alten Methoden zu besinnen?
Ja, ich glaube, die alten Methoden sind nicht die Methoden, die man früher 1:1 genommen hat, sondern die Vorgehensweise von damals in die heutigen Rahmenbedingungen hineinprojiziert. Und ich glaube, die Landwirte an sich tun sich, nachdem sie sehr, sehr lange diesen Weg hinein in den Weltmarkt gegangen sind und vor diesem Hintergrund ihre Produkte verkaufen wollen, tun sich eher schwer, die Sache wieder zurückzudrehen und wirklich die direkte Kommunikation mit den Abnehmern zu führen. Björn sprach schon von dieser Romantisierung. Ich glaube, das wird nicht wieder eintreten. Aber trotzdem dieses Nachdenken darüber, was produziere ich hier eigentlich und für wen produziere ich das? Und wieder dieses Rückbesinnen auf regionale Märkte, das merkt man derzeit verstärkt. Und das spielt in diesem ganzen Prozedere mit hinein.
Mhm. Ja, die Regionalität ist ja auch ein Faktor, was die Resilienz angeht. Auf der anderen Seite ist für den Landwirt wie auch für den Bäcker der Ökolandbau ja ganz böse gesagt mit relativ vielen Nachteilen verbunden. Jetzt aus Bäckersicht sind das mehr Kosten, manchmal eine schlechtere Mehlqualität. Man hat kleinere Produkte bei den Brötchen zum Beispiel, wenn man jetzt auf Backmittel und so weiter verzichten mag und nur das Bio-Getreide nimmt, die Backwaren werden teurer, man hat dann vielleicht auch noch Ärger mit den Kunden, weil die das nicht wertschätzen oder einsehen. Worin liegt denn dann, Björn, der Vorteil, es sich so scheinbar unnötig schwer zu machen, mit der Art und Weise zu backen und Getreide anzubauen?
Also ich glaube, wir als Bäckerei, so als Handwerksbäckerei, wie wir sie, sag ich mal, sind, sind ja an sich heutzutage ja nur noch eine Nische. Da muss man ja ehrlich sagen, wir packen zwar Grundnahrungsmittel, aber sind kein Grundversorger mehr. Das ist schon mal ein Fakt. Also der Meistermarkt wird halt industriell bedient. Und wir brauchen aber zum einen, brauchen wir ja ein Alleinstellungsmerkmal. Weshalb soll ein Kunde zu uns kommen? Und was wir halt können, ist einfach wirklich sagen genau, wo es herkommt, sozusagen. Im Idealfall halt den Landwirt und die Flächen kennen oder den Kunden, wenn er möchte, GPS-Koordinaten geben, von welchem Acker das in dem Jahr kam. Und diese wirklich Verbindung zu den Menschen dahinter, und das ist bei uns ja wirklich nicht bloß eine Geschichte oder ein Marketing, sondern das ist ja wirklich so, das ist halt ein entscheidender Unterschied. Und wenn das die Kunden mitbekommen, dann haben wir zumindest für uns so viel Kunden, dass das die Bäckerei sozusagen am Leben erhält. Und was wir halt hier auch nochmal merken, wir sind ja so ein bisschen so in den ländlichen Raum, wir haben auch 2 Verkaufswagen seit 2 Jahren, hatte ich eigentlich nie so auf dem Schirm. Aber da sind wir so ein bisschen der Letzte der Mohikaner und die sozusagen jetzt noch dieses letzte bisschen Handwerk, was noch da ist, so am Leben erhält. Aber wenn man denn der Letzte der Mohikaner ist, hat man auch wieder einen Vorteil. Das ist halt auch ein entscheidender Punkt.
Mhm. Wobei dieses Gesamtgefüge jetzt, wir waren eben schon, haben eben schon mehrfach diese Sache Klimawandel, Wetterereignisse ja gestreift. In diesem Gesamtspiel ist es am Ende des Tages doch so, dass der Ökolandbau ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt hat, mit diesen veränderten Situationen auch ein bisschen anders umzugehen. Hinzu kommen, was die Frage nach Schädlingen, Schädlingsbefall von Getreiden angeht, was die Veränderungen im Landschaftswasserhaushalt anbetrifft. Und plötzlich rücken Ökolandbau und konventioneller Landbau ein bisschen anders zusammen. Da dieses Voneinander lernen und sich ergänzen, ich glaube, das ist jetzt auch, das ist schleichend, Aber man merkt es doch ein bisschen, dass die beiden Seiten besser einander zuhören und besser miteinander auch interagieren. Und dass dann, wenn du, Lutz, von Preisen sprichst, sich das mit der Zeit auch auswirken wird, dass auch das da näher zusammenrückt.
Also es ist ja im Prinzip so, dass natürlich der Biolandwirt, kann man sagen, Pi mal Daumen, ungefähr die Hälfte von dem erntet, was jetzt der konventionelle Landwirt hat auf dem Acker, gerade so bei Getreide. Dadurch ist natürlich der Preis entsprechend höher, weil die Arbeit ist ungefähr die gleiche, teilweise noch ein bisschen mehr. Aber die Preisstabilität, das haben wir halt auch mitbekommen, wenn man die Landwirte hat, dann ist man nicht den Schwankungen vom Weltmarkt unterlegen. Und das ist halt ein großer Vorteil für beide Seiten. Also wir haben gerade bei Getreide in den letzten, ja, so 10 Jahre wird machen. Natürlich haben wir über die Jahre leichte Preissteigerungen drin, ist aber verständlich, weil gewisse Kosten, Spritpreise sich ändern oder Transportkosten sind hochgegangen. Aber man kann da offen und ehrlich mit den Landwirten drüber reden und der kommt jetzt nicht zu mir und sagt, ja, jetzt kostet an der Chicago an der Getreidebörse der Weizen ein Vielfache, deshalb will ich das auch haben. Andersrum bezahlen wir auch hohe Preise, auch wenn der Preis unten ist. Also ich glaube, dass das gerade ein wichtiger Punkt ist, der Resilienz hier auch sozusagen regionaler Wertschöpfungsketten, der da unwahrscheinlich mit reinspielt.
In eurem Buch spielt ja der Klimawandel auch eine große Rolle. Also da gibt's einige Seiten, wo das thematisiert wird in verschiedenen Aspekten. Wie wirkt sich das denn heute schon aus, der Klimawandel, auf den Getreideanbau, auch auf die Backwarenqualitäten, auch auf das, worauf der Bäcker in der Backstube achten muss? Und Blick in die Zukunft, wie sieht's denn in Zukunft aus? Worauf müssen wir uns danach einstellen?
Also grundsätzlich, wenn wir von Klimawandel sprechen, ist es als erstes, dass wir differenzieren müssen, was ist schon wirklich Klimawandel und wo haben wir veränderte Wettersituationen. Und dass der Landwirt heute schon ständig mit veränderten Wetterbedingungen umgehen muss, dass wir sehr häufig Extremereignisse haben, dass wir lange Dürreperioden haben, dass wir dann wieder Starkregenereignisse haben. Das ist etwas im Umgang, wo natürlich das, was wir eben schon kurz angesprochen hatten, die Sache mit den Qualitäten direkt mit hineinkommt, dass man viel flexibler diesbezüglich dann auch im Anbau sein muss, sei es, dass der Landwirt doch weiter bei Wintergetreide bleibt oder aber sich eine Flexibilität mit reinholt, indem mehr Sommergetreide reinkommen, gegebenenfalls auch neue Früchte mit reinkommen, dass, wenn es irgendwo extrem wird, wir dann Buchweizen, was ja nun kein Getreide ist, sondern Knöterich, dass wir das mit reinnehmen und dass dadurch eben, dass der Alltag des Landwirts schon vor diesem Hintergrund Klimawandel, Wettergeschehen sich dramatisch verändert hat. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig, genaue Vorhersagen, was die weiteren Entwicklungen angeht, zu machen. Aber dieser generelle Trend, dass wir mildere Winter haben, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen frieren sozusagen oder wenn wir das in den USA sehen, wie das Wetter sich da gerade entwickelt hat, dann ist es aber dennoch so, dass über die Zeit wir mildere Winter haben. Und auch das hatten wir schon angesprochen, dass diese knackigen Fröste natürlich dem Getreide zuträglich sind, dass diese Winterhärte da ist. Und wir schreiben auch in dem Buch, dass, wenn das nicht der Fall ist, das Getreide enthärtet, dadurch aber auch anfälliger wird gegen Schädlingsbefall etc. Und vor dem Hintergrund muss der Landwirt heute schon damit umgehen und muss ganz, ganz aufmerksam mitverfolgen, wie sich die Sachen weiterentwickeln. Es werden auch züchterisch, was die Pflanzen angeht, werden neue Züchtungsherausforderungen da sein, um mit diesen Schwankungen umzugehen. Es werden auch alte Getreide neu gezüchtet, viel stärker wieder mit hineinkommen, um dieser Situation entsprechend gewachsen zu sein. Und vor dem Hintergrund, ja, es ist im Moment zu merken, der Landwirt hat sich schon darauf eingestellt und wird sich auch weiter entsprechend diesbezüglich Veränderungen ausgeliefert sehen.
Mhm. Und damit ja auch der Bäcker, denn ich habe jetzt gerade ein Beispiel von den Mehlen, die ich so unter meine Finger bekomme, also ein Mehl oder ein Acker, sagen wir mal lieber, in Bayern von einer befreundeten Müllerin, der hat also schon wirklich Hochproteinweizen geliefert, ohne dass sie da was gemacht hat, auch noch in Bioqualität. Also da haben wir 16% Proteingehalt im Trockenen. Und sonst liegt er bei ihr so eher bei 11, 12. Das hat man sonst eher so im italienischen Anbaugebiet. Und die Italiener haben dagegen stellenweise geächtzt, weil sie sehr schlechte Kleberqualitäten hatten. Und wenn wir jetzt eher Richtung Norddeutschland gucken, kam nicht überall, aber viel Murks raus, was die Kleberqualitäten angeht. Also da gibt es einen riesigen Kontrast auch mittlerweile innerhalb eines Landes und innerhalb der oder zwischen den Regionen. Das ist ja dann auch für Bäckereien, die eher lokal verwurzelt sind, zum einen von Vorteil, ne, wenn sie gerade in der richtigen Region sind, zum anderen aber unter Umständen auch von Nachteil. Also ich kann das jetzt wieder aus Hamburg berichten, von der Bäckerei, die ich damit aufgebaut habe. Christina, die Bäckermeisterin, die hat tatsächlich mit dem norddeutschen Weizen arg zu kämpfen. Aus der letzten Anbausaison. Also da gibt's große Unterschiede und für Betriebe, die überregional einkaufen, mag das noch gehen, aber für die, die regional verwurzelt sind und auch quasi lokal bis regional das Getreide beziehen, wird's doch durchaus schwieriger oder zumindest weniger vorhersagbar, oder Björn?
Ja, das ist schon ein Problem. Wir machen natürlich regional hier sehr viel mit Roggen. Roggen ist zumindest, wir haben auch Schwankungen drin mit dem Roggen, aber da ist es halt hauptsächlich die Fallzahl, die Feuchtigkeit. Ansonsten kriegen wir da eigentlich fast immer nur ein Brot raus, sag mal. Beim Weizen wird es schwierig. Wir haben auch Weizen, den wir hier aus der Region verarbeiten. Der geht für normale Brötchen und für die ganzen Schichten. Allerdings der Müller, den wir da haben, der verschneidet dann auch, muss auch verschneiden. Also wir haben einen größeren Biobetrieb wie Gut Wilmersdorf, von dem wir eigentlich den Hauptteil vom Weizen nehmen. Dies Jahr ist da wieder mehr drin. Im letzten Jahr war da weniger drin in der Mischung, weil die halt so eine so schlechte Kleberwerte hatten. Dann musste ein anderer Landwirt aushelfen, der halt, die einen haben Winterweizen, die anderen haben Sommerweizen. Dann kommt drauf an, wie viel die düngen und so weiter, weil die einen haben nur Tiere, wo sie dann was aufbringen können. Und das ist dann die Kunst des Müllers, das auszugleichen. Aber wenn der halt nur aus so einer Anbauregion hier was hat und dann vielleicht kann er zwischen den Landwirten mischen, dann geht das, sag ich mal, bei uns so für 80-90% der Backwaren. Wenn wir aber ein Croissant produzieren oder ein Olivenölbrioche, da müssen wir dann halt auch auf Mehl aus dem Süddeutschen zurückgreifen, muss man so ehrlich denn auch sein, um entsprechende Qualität da rauszubekommen. Also das ist halt immer so ein bisschen so ein Spiel. Deshalb diese pure Regionalität geht nicht zu 100%, wenn man in der Gebäckbreite halt wirklich vom Roggenbrot bis zum Croissant Panettone oder so macht. So ehrlich muss man denn auch sein.
Mhm. Aber ich würde da gerne als Wissenschaftler noch mal kurz mit reinspringen, wenn ich eurem Gespräch gerade folge und dann mir vergegenwärtige, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass die Züchter immer wieder garantiert haben, dass bestimmte Fallzahlen gegeben sind und so weiter. Das merkt man, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist, dass züchterisch da einiges passieren muss. Und das, was ich als Wissenschaftler, der mit Landschaften umgeht, immer nur betonen kann, ist, dass wir uns viel stärker wieder Gedanken machen müssen, wie die Standortgegebenheiten jetzt auch kleiner regional gegeben sind und was wir wo anbauen. Dass wir auf sandigen Standorten eben stärker mal Richtung Roggen gehen, weil das eine Pflanze ist, die mit Klimaveränderungen, mit Bodenveränderungen, mit dem schwankenden Wasserhaushalt eben besser umgehen kann. Und dieses sich zu vergegenwärtigen, diese Standortgegebenheiten mehr mit reinzunehmen und da auch anders, Björn, bei euch als Bäcker mit den Landwirten zu interagieren und zu sagen, okay, Roggenbrot, Weizenbrot, wie geht man damit um, wenn eben in der Region mehr Roggen verfügbar ist? Bedeutet das, dass du dann auch mehr Roggenbrot backen wirst? Und diese Dinge müssen einfach mitgedacht werden.
Mhm. Wobei da der Trend jetzt aus Verbrauchersicht natürlich komplett dagegen spricht, noch mehr Roggen anzubauen. Ich glaube, der Roggenkonsum ist so niedrig wie seit Menschengedenken nicht hier in unserer Gegend. Also vor 100 Jahren war der Großteil des Brotes noch roggenlastig. Jetzt sind es, glaube ich, noch 8%, wenn ich mich richtig erinnere. Also massiv eingebrochen zugunsten des Weizens. Das mag aus landwirtschaftlicher Sicht und aus bäckerischer Sicht bestimmt auch funktionieren, viel Roggen anzubauen und zu verbacken. Die Frage ist nur, ob es jemand haben will.
Ja, das ist natürlich schon ein Problem, weil man muss ja im Endeffekt die Kunden haben, die das kaufen. Da hast du vollkommen recht. da kann man auch keinen so einen Schalter umlegen. Was wir halt machen, wir profilieren uns natürlich über den Roggen. Es gibt inzwischen auch mehrere Bäckereien in Deutschland, die das machen. Und das ist jetzt nicht so, dass wir da den ganzen Markt irgendwie neu aufmischen. Aber wenn man den Leuten das irgendwie näher bringt, erklärt, da geht man viel, viel über Verkostung und auch mit dem Roggen spielen. Wir haben ja auch zwei verschiedene Roggensorten. Wir hatten auch schon mal drei, die wir in der Backstube hatten. Und wenn man die dann pur verbeckt, merkt man da auch einen Unterschied. Da muss man schon viel in die Erklärung gehen und man muss sich natürlich auch bei dem Brot Mühe geben, dass da im Endeffekt auch ein Brot bei rauskommt, was wirklich auch unvergleichbar ist in den Geschmäckern. Und dann gibt es dafür schon einen Markt und der ist halt, bei uns ist halt Roggen gestiegen über die Jahre, völlig entgegen dem Trend. Also bei uns sind jetzt mehr wie 8% der Brote, Roggenbrote, zum Glück. Aber wie gesagt, das ist eine Nische, weil deshalb der meiste Markt ist halt Supermarkt, Toastbrot, da ist halt auch viel Verbraucher. Aufklärung nötig. Was ich immer witzig finde, ist so, wenn dann zum Beispiel so männliche Kundschaft im Laden steht und dann nach Roggenbrot fragt, weil meistens ist es ja so, die Frauen sind experimentierfreudiger, die achten auf die Gesundheit. Wenn der Mann dann nachfragt, dann denke ich immer, er kommt wohl gerade vom Arzt. Weil der dann empfohlen hat, mehr Ballaststoffe zu essen und so. Aber wie gesagt, man muss da wirklich sehr intensiv mit den Kunden sprechen und kommunizieren. Und das ist halt die Chance von einem Handwerksbäcker, weil wir nah an den Kunden dran sind. Wir beliefern jetzt nicht irgendwelche Edekas oder Reves, wo das im Regal liegt und man das nur über die Verpackung bringt oder so, sondern das ist halt, finde ich, auch andersrum eine Chance für einen Handwerksbäcker.
Aber wir haben das, Lutz, auch in dem Buch ja beschrieben, wie dieser Trend sein könnte, dass eben auch wenn du eben diese Frage nach dem Klimawandel und zukünftiger Entwicklung gestellt hast, das kann sich ja plötzlich umkehren. Die Entwicklung, dass wir so viel Weizen verbacken, ist ja die, dass als Menge produziert werden musste, Weizen eben als Pflanze auch viel höhere Erträge hatte und dass es da irgendwie auf der Hand lag, um dann auch kostengünstig Brot zu backen und anzubieten, Richtung Weizen zu gehen, lag nahe. Wenn sich das jetzt aber umkehrt, dass wir klimabedingt plötzlich feststellen, Mensch, wir haben beim Weizen viel mehr diese Probleme, was Eiweißgehalte und so weiter angeht. Und bei Roggen können wir das, weil das eben eine Klimapflanze ist, besser gewährleisten. Kann es auch sein, dass wenn wir die Leute gedanklich dort mitnehmen, dass die das auch nachvollziehen, dass die Karriere des Roggens jetzt wieder neu startet?
Ja, das wäre schön, weil es ist mein Lieblingsgetreide und es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr schöne Roggenbackwaren, die es lohnen würden, wieder öfter gebacken zu werden. Zumal Roggen ja auch wirklich ein sehr gesundes Getreide ist. Wir waren schon bei der Zukunft. Ostdeutschland und die Bäckerei von Björn liegt ja nun in Ostdeutschland und deine Wirkungsstätte Hubert war auch und ist es ja auch immer noch Ostdeutschland überwiegend. Die Landwirtschaft zu DDR-Zeiten hat ja vor allem davon gelebt, auf großen Flächen zu arbeiten, möglichst effizient zu arbeiten, produktiv zu arbeiten. Das verträgt sich nicht so ganz mit dem Ansinnen von Biolandwirtschaft. Das heißt, Biobetriebe werden sicherlich die großen Strukturen irgendwie wieder aufbrechen und verkleinern, in kleinere Einheiten unterteilen. Ist das ein Trend, den man da ausmachen kann, auch in Ostdeutschland? Also wenn wir jetzt wieder in die Zukunft schauen, wird sich da einiges ökologisieren und kleiner werden oder gibt es da andere Trends?
Können wir diese Frage so ein bisschen sezieren?
Ja, klar.
Nämlich einmal, was die Größe der Fläche angeht und dann die Größe der Betriebe angeht. Mhm. Ich glaube, dass bei der Größe der Fläche die Landwirte auch bezogen auf Klimawandel und Wasserhaushalt und gerade auch den Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln und Schädlingsbekämpfung, dass die dort zunehmend auch wieder mit dem System Boden an sich umgehen werden und die Landschaft wieder anders betrachten werden. Nicht mehr ganz so offene, große Ackerschläge zu haben, sondern Strukturelemente in die Landschaft reinzubringen. Das heißt, die Ackerschläge werden sicherlich sich verändern. Ob sie überall kleiner werden, hängt wieder von den Standortgegebenheiten an. Aber es kommen wieder zusätzliche Strukturelemente in die Landschaft hinein und das Landschaftsbild wird sich verändern und auch die Anbaumethoden, große Schläge, kleine Schläge, das wird sich verändern und da wird es sicherlich irgendwo retardierende Momente geben, wenn man dann den Einsatz von Landmaschinen sieht und so weiter, ne, größere, kleinere Maschinen. Das wird sich neu einspielen. Das, was parallel dazu läuft, ist, dass die Frage, ob die Betriebe dann kleiner werden, ob man dann wieder stärker familiäre, kleinere Betriebe hat oder ob man genossenschaftliche Ansätze hat. Ich sehe es im Moment so, dass wenn wir die Gesamtsituation, was auch die Nachfolgeproblematik in den Betrieben angeht, betrachten und die marktwirtschaftliche Situation betrachten, dass wir eine andere Form der Landwirtschaft bekommen werden. Es werden sich die Betriebe wieder anders zusammenfinden, auch im regionalen Kontext, also wirklich nicht morgen, aber doch übermorgen dann, im regionalen Kontext wirklich nicht als Einzelbetriebe, sondern wirklich auch vor einer Landschaftskulisse bewegen und dort irgendwo in dem Zusammenspiel anders agieren. Und ich weiß nicht, ob sich dann so kleinere Betriebe dort in den Nischen einfügen werden, ob da dann öko-konventionell, groß, klein, ob das ein bestimmtes Muster haben wird. Ich gehe davon aus, dass das wieder von den eben schon mal strapazierten Standortgegebenheiten etwas abhängen wird. Aber da wird es neue Muster geben, was die Betriebsgrößen angeht. Aber die Landschaftselemente werden aufgrund, wie ich es ausgeführt habe, aufgrund der neuen Strukturierung der Landschaft sich deutlich verkleinern.
Hm. Ja, gehen wir gegen Ende vielleicht nochmal in euer Buch rein. Ihr habt ja vorhin schon auf die Illustrationen hingewiesen, die sind wirklich wunderbar gelungen und ergänzen das, was dann wirklich in schwarz-weiß Buchstaben da steht, hervorragend und machen auch wirklich Lust, da jede Seite einzeln ganz genau anzuschauen. Wie lange hat denn dieses ganze Projekt gedauert, also von der Idee bis zur Umsetzung?
Das waren letztlich, wir haben gut zweieinhalb Jahre.
Ne? Ja, ich glaube auch die erste Idee, denn glaube ich, als wir die ersten Texte gemacht haben, waren dann 2 Jahre.
Ja, und das Schöne war, wenn man anfängt zu schreiben, Lutz, du kennst das ja auch aus deiner Tätigkeit, dann schreibt man schon sehr viel. Und es war dann auch ein Prozess, erstens die richtige Illustratorin zu finden, die dazu passte. Wir wollten das so ein bisschen auch frech gestalten und irgendwie auch herausfordernd. Und dann, das war mein Ansinnen, möglichst viel Textteile wieder rauszunehmen und die Bilder sprechen zu lassen. Hm. Dann ist es natürlich, das weißt du als Autor, für einen selbst schwierig, sich von Textteilen zu verabschieden. Aber wenn dann die Illustrationen gelungen sind, macht es regelrecht Spaß, das zu machen. Und dieser Prozess, das interagieren zu lassen, kostet natürlich auch immer ein bisschen Zeit.
Wie hat sich denn die Verlagssuche gestaltet? Gab es überhaupt das Problem, einen Verlag finden zu müssen? Oder war eh klar, dass er im aktuellen Verlag landet? Denn es ist ja das eine, ein Buch zu schreiben, es muss aber auch noch irgendwie ans Licht der Welt kommen.
Also vor dem Hintergrund, dass diesem Buch bereits ein anderes Buch vorhergeht, nämlich dem Titel Kühe in der Waschanlage, wo es wirklich um zukünftige landwirtschaftliche Betriebe geht und wir im Aufland Verlag da gute Erfahrungen gemacht hatten, haben wir uns relativ früh entschieden, bei dem Verlag zu bleiben. Grundsätzlich hatte sich bei der Suche oder besser bei dem Finden des Verlages anfangs so ein bisschen die Schwierigkeit ergeben, dass es auch mal im Karton gerappelt hat, weil das Zueinanderfinden, das Verlag und Buch auch zueinander passen, ohne dass sich der Autor und die Illustratorin verbiegen müssen, das ist immer irgendwo auch ein Prozess. Und als wir mit anderen Verlagen sprachen und die uns zu stark in das Konzept hineingeredet haben, haben wir gesagt, nee, jetzt wissen wir zu schätzen, was wir mit dem Auflandverlag haben, wo wir sehr viel Verständnis und Sachverstand vorgefunden haben und eigentlich mehr Unterstützung gefunden haben, das Ganze auch frech provozierend zu machen. Und vor allen Dingen, das, was wir immer versucht haben, ist, diesen moralischen Zeigefinger dort rauszunehmen und zu sagen, es muss jetzt öko, es muss jetzt konventionell oder du, ihr müsst jetzt mehr Roggenbrot essen. Diese Komponente haben wir versucht rauszunehmen. Und da hat der Verlag uns ganz viele Freiheiten gelassen. Und vor diesem Hintergrund hat sich das einfach ergeben, dass wir beim Aufland Verlag gelandet und geblieben sind.
Wir können es leider nicht das ganze Buch vorlesen und ich habe es auch nicht vor, eine Lesung draus zu machen und überhaupt irgendwas daraus vorzulesen. Das muss jeder selbst tun, beziehungsweise in die Vorschau schauen. Aber ich kann nur bezeugen, dass es wirklich Spaß macht, da reinzuschauen und man wird genötigt, sozusagen innerlich immer eine Seite weiter zu blättern und zu gucken, was passiert denn jetzt. Und du hast es ja am Anfang schon gesagt, Hubert, das ist ein Kinderbuch für Erwachsene. Also es ist schon so gedacht, dass die Kinder sich vorlesen lassen dürfen. Erstens, damit die Erwachsenen auch noch was lernen und zweitens, damit bestimmte Dinge auch im Austausch miteinander funktionieren. Du hast jetzt das erste Buch schon angesprochen, Kühe in der Waschanlage. Da war das Konzept ja ähnlich. Vielleicht magst du da noch kurz was zu sagen, dann vielleicht auch einmal Björns Blick als Bäcker auf das, was nun am Ende rausgekommen ist.
Ja, bei den Kühen in der Waschanlage, eigentlich haben wir da so ein bisschen geübt, ne? Das war für mich der Prozess als Wissenschaftler, das auch sprachlich so weit runterzubrechen, dass ich irgendwo versucht habe, die Kinder auch anzusprechen. Das habe ich auch ein bisschen geübt, an den Enkeln und so weiter, dies zu machen. Und als das gelang, dass dieses Wechselspiel, du sagtest, Eltern, Großeltern lesen den Kindern vor, aber auch umgekehrt, Kinder lesen den Eltern oder Großeltern etwas vor. Und man kommt da ins Gespräch, als wir gemerkt haben, das funktioniert, dass irgendwie auch unterstrichen durch die Illustrationen, dass die eben manchmal auch dieses Freche, etwas Witziges, Ironisches manchmal haben. Und wir festgestellt haben, bei den Kindern ist es so, dass die das sehr wohl verstehen, dass die gerne damit umgehen und dass die das lustig finden und dadurch wieder Anreiz finden, auch in den Text zu gehen und zu fragen, was steckt denn dahinter? Als dieses Konzept aufging, haben wir gesagt, oh, machen wir beim Buch hier Opa Herbert, ein Brot backt aus, machen wir weiter. Und auch dieses Wortspiel, ein Brot backt aus, es passiert ständig, dass Kinder so im Alter 6, 7 Jahre plötzlich innehalten und sagen, ja, eigentlich sollte das ja heißen, das Brot packt aus. Ah, ihr wollt beides sagen. Ne? Also diese Reaktion, das freut einen dann und ermuntert einen, dann auch mit Kindern irgendwo in diese Wortspiele reinzugehen und darüber die Älteren zu begeistern, selbst dort reinzugehen und dieses Interagieren zu provozieren. Also es hat funktioniert und es hat riesig Spaß gemacht und macht weiter Spaß.
Ja, Björn, deine Perspektive auf das Endergebnis, zumal es ja das Brot, das da beschrieben wird, auch tatsächlich gibt in deiner Bäckerei und man kann es sogar nachbacken.
Ja, also zum einen ist es bei mir am Ende wichtig, dass da sozusagen auch noch ein Rezept drin ist, sozusagen, dass die sehr vereinfacht die Leute nachbacken können und alle, die das bisher probiert haben, da hat es so funktioniert, obwohl ich das selber nie, also ich habe das nur aufgeschrieben und dachte, okay, jetzt muss das jemand zu Hause probieren und ich glaube, Lars vom Verlag war der Erste, der das probiert hat und ich glaube, Lars hat auch nicht so viel vorher gebacken. Das ist halt das Schöne am Ende und dann ist es natürlich auch schön, so ein bisschen die eigene Geschichte da drin zu sehen, dass das mal aufgeschrieben ist. Also ich glaube, jede Bäckerei hat irgendeine Geschichte, gerade die es lange gibt. Und die dann natürlich verpackt sozusagen in so Texte mit Illustrationen in einem Buch zu haben, ist natürlich auch irgendwie schon ein bisschen erfüllend so am Ende. Und wie gesagt, das ist ja nicht bloß für Kinder. Ich habe vorgestern kam eine ältere Frau an sozusagen, der Onkel, der ist jetzt im Heim, diesen Stammkunde von uns gewesen, vom ersten Tag an. Und ich glaube, der hat auch immer regelmäßig jeden Freitag Opa Herbert und ein paar Brötchen geholt. Und der ist jetzt im Heim und ich musste ihm so ein Buch signieren noch, dass er da hat er davon gehört und das ist natürlich auch schön, wenn man sowas denn am Ende hat.
Und wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe gestern, als ich mich erinnerte, Mensch, wir wollen uns heute hier zusammensetzen und diese Aufnahmen machen, bin ich hingegangen und habe ein Opa-Herbert-Brot in diesem Fall gekauft und habe gedacht, wenn wir das heute machen, muss ich heute Morgen zum Frühstück Opa-Herbert haben. Und ich muss immer wieder sagen, es ist einfach auch ein leckeres Brot, ne?
So soll das sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden und lege allen, die jetzt zuhören, das Buch Opa Herbert, ein Brot backt aus, sehr ans Herz. Lest euch rein, backt auch gerne das Rezept im Anhang hinten nach. Wer mal in Eberswalde/in Britz ist, schaut bei Björn Wiese vorbei und sein tolles Brotsortiment. Ja, das Buch, das müssen wir noch anfügen, das gibt's im normalen Buchhandel selten zu finden. Also am besten direkt über den Verlag gehen. Aufland Verlag war das. Ich werde das in den Shownotes zu dieser Folge auch nochmal verlinken, dass alle das finden. Und dann wünsche ich dem Buch viel Erfolg und euch beiden auch weitere spannende Momente miteinander und jeder in seiner eigenen Arbeit. Vielen Dank.
Ja, dir ganz lieben Dank und den Lesern dann viel Spaß.
Ja, danke dir auch, Lutz, für die Möglichkeit und immer wieder gerne den Austausch.
Adieu.
Ciao.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.